Wir haben letzten Sonntag, hat Ralf uns ein wenig mitgenommen in das Gebet, das der Herr Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, dass sie das so beten sollten. Und in diesem Gebet ist ein Satz, der für mich im Alltag als Christ nicht immer so selbstverständlich ist. Hängt vielleicht damit zusammen, dass ich einen starken Charakter habe und versuche, meinen Kopf immer durchzusetzen. Aber der Jesus sagt seinen Jüngern in Matthäus 6, Vers 10, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. So sollen wir beten. Lieber Vater im Himmel, dein Wille soll geschehen im Himmel und auf Erden. Und wenn ich sowas Gott sage, dann nimmt er mich ernst. Und dann kommt es zum Konflikt zwischen Gott, meinem Vater im Himmel und mir. Weil ich sage, nee, ich will nicht. Ich habe eine bessere Idee. Und wir haben vorhin als erstes Lied gesungen, ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade. Und der Gedanke war ja so, ja, wenn ich diese Gnade Gottes anschaue, die in der ich leben darf, die mein Leben letztendlich ausmacht, dann muss ich doch eigentlich ja voller Freude am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehen, Gott anzubeten mit den Geschwistern zusammen. Das nicht nur aus Gewohnheit heraus, das war so auch so ein Gedanke, den wir vorhin hatten. Aber dann muss das auch eigentlich im Alltag sein. Herr, das ist toll, dass ich deinen Willen ja ausführen oder erfüllen darf. Und am Ende des Refrains heißt es ja auch, mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Das ist eigentlich mein Bekehrungsgebet gewesen. Herr Jesus, ich möchte dir jetzt nachfolgen und ich möchte meinen Willen unter deinen stellen. Und wir merken, theoretisch klar und einfach, eindeutig klar, brauchen wir eigentlich gar nichts mehr drüber zu sagen. Wir wissen alle, dass Gottes Wille viel besser ist als mein Wille. Aber in der Praxis, das umzusetzen, ist echt nicht so einfach. Und deshalb heute Morgen noch mal ein paar Gedanken. Ich habe da schon mal nachgesehen, das war 2017, mir über diese Thematik, über Gottes Willen Gedanken gemacht, habe ein Buch dazu gelesen und habe so ein paar Sachen rausgearbeitet. Ich möchte das nochmal einfach heute Morgen uns nochmal vor Augen führen, weil was ist denn Gottes Wille tatsächlich? Ja? Wie kann ich wissen, was Gott für mich will? Und da können wir so viel Theorie jetzt drüber sagen, es wird viel Theorie kommen, ja. Aber nur wenn ich die Theorie auch verstehe, kann ich es, denke ich, auch im Alltag, in der Praxis auch wirklich echt umsetzen. Wenn wir in der Bibel nachsehen, dann scheint es wirklich verschiedene Arten von Gottes Willen zu geben. Und das ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Da gibt es einmal den Willen Gottes, der an alle Menschen und an das gesamte Universum gerichtet ist. Die Theologen nennen so etwas den souveränen Willen Gottes. Das ist so der allumfassende, der übergeordnete Wille Gottes. Kommen wir gleich im Detail ein bisschen näher noch drauf. Oh, die Heizung ist noch nicht richtig warm da unten. Und dann gibt es eine andere Art von Gottes Willen, der ist in besonderer Weise an seine Kinder gerichtet. An uns Christen. Wir sollten uns da angesprochen fühlen, wenn wir diesen Willen erkennen oder von diesem Willen etwas lesen. Das ist sozusagen, so sagen es dann die Theologen wieder, der ethische Wille Gottes. Also da geht es um ethische Fragen, um meine Verhaltensfragen, um die Ausrichtung meines Lebens. Und dann gibt es schließlich noch den Willen Gottes, nach dem wir in persönlichen Entscheidungen in unserem Leben immer wieder fragen. Und das ist der lenkende Wille Gottes, so hat es mal jemand ausgedrückt, der also unser Leben lenkt. So ganz praktisch, ja, welche Ausbildung soll ich machen, welchen Beruf soll ich wählen oder wen soll ich heiraten, wo soll ich hinziehen und, all solche Fragen. Aber auch ins Detail weiter runtergehend, kann ich jetzt Urlaub machen, soll ich jetzt Urlaub machen, wohin und so weiter. All diese Dinge, wo wir durchaus nach Gottes Willen fragen sollen und dürfen und wo Gott oder wo wir dann versuchen, eine Antwort zu erkennen. Und jetzt kommt noch eins hinzu. Es gibt nicht nur Gottes Willen, sondern auch meinen Willen. Wir Menschen haben einen eigenen Willen. So hat Gott uns geschaffen, weil wir in seinem Ebenbild ja geschaffen worden sind. Das heißt, wenn Gott einen Willen hat, dann hat er uns auch einen Willen gegeben. Und dieser eigene Wille, das ist leider die Folge des Sündenfalls, ist in der Regel konträr zu Gottes Willen. Also im Gegensatz dazu, weit auseinandergehend. Normalerweise fragt mein Wille nicht nach Gottes Willen. Das ist die normale Situation von uns Menschen. Und dadurch gibt es den ganzen Schlamassel auf dieser Welt. Muss man mal so ganz vorneweg sagen. Ja. Umso wichtiger ist es doch, dass wir als Kinder Gottes versuchen, das Gebet des Herrn Jesus, das er uns gelehrt hat, das er seinen Jüngern gelehrt hat, mit Ernsthaftigkeit und mit Nachdruck zu reden, dein Wille geschehe auf Erden sowie im Himmel. Die Jünger des Herrn Jesus sollten also nicht nur lernen, sich dem Willen Gottes unterzuordnen, das ist uns klar, das ist gut für uns eigentlich, sondern wir sollen konkret dafür beten, dass uns das auch gelingt. Und das ist, denke ich, das Entscheidende. Wenn das morgens, bevor ich in den Tag gehe, mein Gebet ist, Herr, ich möchte heute deinen Willen ausführen in meinem Leben. Ich bin überzeugt, weil ich es selbst auch so erfahre, dann reagiert Gott darauf. Und dann wird Gott mich an der einen oder anderen Stelle im Laufe des Tages daran erinnern, lieber Volker, das ist mein Wille. Oder auf einmal kommt es mir in den Kopf rein und sagt, Gott will das eigentlich anders. Gerade bei diesem ethischen Willen Gottes, wo die allgemeinen Grundsätze für das Leben Gott uns mitgeteilt hat. Also wir sollten Gott wirklich ausdrücklich darum bitten, dass er seinen Willen auch in meinem Leben durchsetzt. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, wenn wir das ernst meinen. Ich hatte damals ein Zitat von C.S. Lewis mir rausgeschrieben aus dem Buch, was ich da gelesen habe. C.S. Lewis ist ja ein Schriftsteller, aber auch einer der bedeutendsten Apologeten, also ein Verteidiger des christlichen Glaubens vom 20. Jahrhundert gewesen, hat viele Bücher geschrieben. Und er hat einmal gesagt, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Und zwar einmal die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und die zweite Kategorie ist die, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Nochmal, es gibt die, die jetzt im Leben sagen, Gott, dein Wille geschehe. Und dann gibt es die Menschen, zu denen Gott am Ende dann sagen wird, ja, dein Wille geschehe. Es ist eine Willensentscheidung also auch, ob ich auf Gott höre oder nicht. Und man könnte es auch anders ausdrücken, in der Ewigkeit der Hölle gibt es eigentlich nur Freiwillige, die, die ihren Willen durchgesetzt haben und nicht auf Gottes Willen gehört haben. Also Menschen, die nach ihrem eigenen Willen gelebt haben. Und deshalb ist die Frage nach Gottes Willen für uns, die wir bewusst doch mit Jesus und mit Gott, unserem Vater im Himmel, in Kontakt stehen möchten und mit ihm leben möchten, ist die Frage nach Gottes Willen doch so grundlegend. Und es ist eines der wichtigsten Kennzeichen eigentlich eines lebendigen Christen, dass er als Mensch anfängt, wirklich ernsthaft nach Gottes Willen zu fragen. In der Bibel finden wir immer wieder Verse, die uns darauf hinweisen. Einen habe ich rausgezogen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Da heißt es in den Versen 2 und 3, ich lese es mal nach der NLT-Übersetzung vor, da schreibt der Petrus, der Rest eures Lebens wird dann nicht mehr von euren Leidenschaften bestimmt, sondern von dem, was Gott will. Es ist schlimm genug, dass ihr früher getan habt, was die Menschen ohne Gott von euch wollten. Also, hier macht Petrus den Unterschied deutlich zwischen einem, der wirklich bewusst als Christ leben möchte und einem, der den Gott nicht interessiert oder der vielleicht sagt, okay, ich bin ja Mitglied in einer Kirche und das reicht alles, aber im Prinzip nach seinem eigenen Willen lebt. Vor der Bekehrung war das Verhalten eines Menschen eigentlich von zwei Richtungen nur bestimmt. Das eine, was man selber möchte, also Petrus drückt es hier aus, was meine eigenen Leidenschaften sind. Das, was ich immer sage, das tut mir gut, das mache ich jetzt. Und als zweites von dem, was meine Umgebung, meine Freunde, meine Bekannten meinen, was gut für mich wäre, dass das die nehmen Einfluss auf mich. Und meine Gesellschaft sozusagen prägt mich. Und ja, das ist das, was dann eigentlich bei einem normalen Menschen das Verhalten prägt. Aber nach einer bewussten Entscheidung für Jesus Christus, so sagt es Petrus hier, soll der Rest unseres Lebens von Gottes Willen bestimmt sein. Ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, Herr Jesus, ich möchte dir nachfolgen, sollte es eine natürliche Sache sein für uns, nach Gottes Willen zu fragen. Und der Petrus schreibt weiter im dritten Kapitel dann, Vers 21, da sagt er das, also die Rettung, da geht es um die Rettung Noahs durch die Arche, das ist ein Bild für die Taufe, die jetzt euch rettet. Die Taufe dient ja nicht zur körperlichen Reinigung, sondern sie ist vielmehr Ausdruck einer Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Und diese Rettung verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Also es ist eine Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Wie kriege ich ein gutes Gewissen, indem ich den Willen Gottes akzeptiere und auch lebe? Dann ist mein Gewissen beruhigt. Dann habe ich ein gutes Gewissen. Und somit ist der Wille Gottes für uns als Leben, als Christen wirklich existenziell notwendig. Schauen wir uns diese drei Arten von Gottes Willen doch mal genauer noch etwas an. Ich hatte als erstes diesen souveränen Willen Gottes erwähnt. Dabei ist es uns, denke ich, klar, dass Gott der Allmächtige ist, der Höchste. So wird es gerade im Leben von Abraham immer wieder deutlich bezeichnet. Gott ist der Allmächtige, dem sich nichts und auch niemand überhaupt widersetzen kann. Er ist der Souverän. Und Gott selbst ist niemandem irgendeine Rechenschaft schuldig oder verpflichtet. Gott steht über den Dingen. Mehrfach finden wir da Bibelverse zu. Drei habe ich rausgesucht. Psalm 115, Vers 3. Da sagt der Liederdichter, der vergleicht in diesem Psalm den lebendigen Gott Israels im Vergleich zu den Götzen der anderen Nationen. Und dann sagt er in Vers 3, unser Gott ist im Himmel und was er will, das macht er auch. Fantastische Aussage, finde ich. Gott ist souverän. Gott ist damit aber nicht irgendjemanden, der einfach so dazwischen haut. Ja? Sondern Gott hat sich gebunden an seine Aussagen, die wir in seinem Wort wiederfinden. Gott hat sich gebunden an seine Heiligkeit, an seine Gerechtigkeit. Also ist er nicht so ein Inshallah-Gott, wie es im Islam gesagt wird, so, der einfach mal heute so und morgen so handelt und seine Entscheidung auch niemals irgendwie rechtfertigen wird. Unser lebendiger Gott rechtfertigt sogar seine Entscheidungen und begründet sie durch seine Heiligkeit und durch sein konstantes Handeln und auch durch das Festhalten an den Zusagen, was er einmal gesagt hat, das gilt für jetzt und für immer. Gott ist also nicht einer, der sagt, was stört mich mein Geschwätz von gestern, sondern was er gesagt hat, das hält er auch. Paulus greift das im Epheserbrief auf, Kapitel 1, Vers 11. Da heißt es nach der NE-Übersetzung, in ihm haben wir ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht von dem, der alles verwirklicht, was er vorhat. Das heißt, Paulus erinnert uns daran, Gott hat einen Plan, einen detaillierten Plan. Der beginnt schon quasi vor der Schöpfung. So lesen wir es gerade auch im Alten Testament. Und dann fängt Gott an, seinen Plan minutiös umzusetzen. Als die Fülle der Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, heißt es im Galaterbrief. Ja? Also Gott hat einen exakten Terminplan. Und den hält er ein. Da passiert es nicht am Sonntagmorgen, dass Gott sagt, oh, ich bin noch so müde, ich bleib mal liegen, ich gehe jetzt nicht zum Gottesdienst, um es mal drauf zu nehmen, sondern er hat den Termin und er hält den ein. Ja? Da ist Gott auch durchaus anders wie wir. Ja? Und Gott hat auch keine doppelte Terminbelegung, sondern das zieht er durch. Alles miteinander. Finde ich fantastisch, diesen Gedanken. Das zeigt, wie souverän Gott ist. Und Herr Jesus selbst sagt es mal in Matthäus 10, Vers 29. Ihr wisst doch, dass zwei Spatzen für ein paar Cent verkauft werden, doch nicht einer von ihnen fällt auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Das zeigt, dass Gott auch Details im Blick hat, die wir überhaupt nicht beachten. Ja, wenn ich so die Vögel bei uns da im Garten sehe und so weiter, ob da morgen noch die gleichen wieder sind, fällt mir gar nicht auf. Ich sehe nur, es sind eine ganze Reihe da. Ja. Aber Gott hat es detailliert im Blick. Er weiß genau, welche da im Garten zwischen den Büschen rumhüpfen und springen und sonst was. Ja. Also Gott ist genial, denke ich. So genial, dass er seine Souveränität uns gegenüber auch in dieser Weise zeigt. Also diese und andere Bibelstellen besagen sehr deutlich, dass Gott der Herr ist und dass er über das gesamte Universum regiert. Und wie das alles in seinen Ratschluss einfach hineinpasst. Es gibt also nichts, was außerhalb seines Willens geschieht. Das ist der souveräne Wille Gottes. Und mit diesem souveränen Willen Gottes haben wir Menschen durchaus Probleme. Auch wir als Christen. Wie oft stellen wir die Frage, Herr, warum? Die klassische Frage, warum lässt Gott dieses zu, wenn irgendein Unglück passiert? Stellen nicht nur Nicht-Christen, sondern auch wir als Christen. Auch ein Hiob war am Überlegen, was ist los? Warum passiert mir dieses ganze Unglück? Der souveräne Wille Gottes bleibt uns in unserem Leben oftmals oder sehr oft sogar verborgen. Wir sehen nur die Auswirkungen. Manchmal schenkt Gott Gnade, dass wir dann in dem Rückblick, wenn wir die Situation nochmal Revue passieren lassen, erkennen, ja, gut, dass Gott es so gemacht hat. Aber es gibt auch Dinge, und da werden wir sicherlich, wenn wir vor dem Herrn stehen im Himmel, einmal mal fragen, warum war das so? Die wir in unserem Erdenleben nie erkennen werden. Und es macht auch keinen Sinn, diesen Willen Gottes also immer zu hinterfragen. Sondern auch das ist ein Zeichen gelebter Gemeinschaft mit Jesus Christus und Gott dem Vater, ihn zu akzeptieren, ob ich ihn verstehe oder nicht. Weil unser Gott wirklich souverän ist und er in seiner Heiligkeit keine Fehler macht. Diese Gewissheit zu haben, denke ich, hilft uns, diesen souveränen Willen Gottes zu akzeptieren. Und dann gibt es diese zweite Art von Gottes Willen, wie gesagt, er wird als ethischer Wille Gottes genannt. Und er richtet sich im Prinzip an uns Gotteskinder. Dieser drückt sich in vielen biblischen Ermahnungen aus. Gott hat viele Dinge, was sein Willen ist, entspricht oder was sein Wille ist, uns aufschreiben lassen in Gottes Wort. Gerade im Neuen Testament finden wir unglaublich viele Hinweise, wie Gott sich das Leben eines Kindes Gottes, eines Christen vorstellt. Und er beschreibt dann oft so diese Unterschiede zu denen, die nicht Gott nachfolgen möchten, die einfach nach ihren Gedanken, nach ihrem Willen leben. Und wenn man in die Geschichte der Menschheit hineinschaut, ist das einfach etwas sehr Willkürliches, etwas sehr Veränderliches. Da werden sozusagen die Fähnchen in den Wind gehängt. Das, was vor 10 Jahren noch moralisch als wertvoll galt, wird nach 10 Jahren später dann über den Haufen geworfen, weil man sich ja weiterentwickelt hat, weil man mehr Erkenntnis bekommen hat. Im Gegensatz dazu ist der ethische Wille Gottes etwas Allezeitgültiges. Gott hat es aufschreiben lassen in der Bibel. Gott möchte uns mitteilen, und ich denke gerade, wenn wir jetzt die Sprüche betrachten, diese Weisheiten aus dem Leben Salomos, dann entdecken wir so viele Dinge, die Gottes Willen sind für jemanden, der bewusst mit Gott leben möchte. Und deshalb hat Gott uns das aufschreiben lassen. Aus dem Neuen Testament mal drei Stellen möchte ich uns vorlesen, aus dem ersten Thessalonicher Brief, überhaupt der Thessalonicher Brief, der erste gerade, und auch der erste Petrusbrief, da enthalten unglaublich viele Hinweise auf den ethischen Willen Gottes für mein Leben. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gott will, dass ihr heilig lebt und dass ihr ihm ganz gehört. Das bedeutet auch, dass er euch von allen sexuellen Sünden fernhaltet, so übersetzt es die NLT. Gott will, dass wir heilig leben. Und gerade, ich denke, in dem Bereich der Sexualität wird es besonders in der heutigen Zeit mal wieder deutlich, weil das ist nicht nur ein Zeichen der Zeit des 20. oder 21. Jahrhunderts, sondern das gab es in früheren Jahrhunderten auch, wenn man die Geschichte nachschaut, dass Menschen sich gerade im sexuellen Ausleben ihrer Bedürfnisse überhaupt nicht an dem Willen Gottes orientieren, sondern nur an dem, was ihr Wille ist. Und dann passieren Dinge, die einfach ja bis hin zu absolut grausamen Dingen sind, gerade wenn es Kinder betrifft und so weiter. Es ist schrecklich. Gott will, dass wir heilig leben. Und da hat Gott uns ganz klare ethische Maßstäbe gesetzt, ganz klar seinen ethischen Willen mitgeteilt. Zum Beispiel, dass die Sexualität in den Raum oder in dem Rahmen zwischen Mann und Frau innerhalb einer Ehe gehört. Das leuchtet unserer Gesellschaft heute überhaupt nicht mehr ein. Ja? Und auch wir werden stehen unter diesem Einfluss und sagen, na ja, das hat ja Gott bestimmt nicht so ganz so ernst gemeint. Und ein Mann und eine Frau ein Leben lang muss ja auch nicht sein. Ja, wenn es nicht mehr klappt, dann klappt es halt nicht mehr. Ja? Und dann geht man halt auseinander und findet einen neuen Partner und, und. Ich weiß, wie schwer solche, oder ich kann mir vorstellen, wie schwer solche Lebensumstände dann sind. Und ich möchte auch niemanden verurteilen, der da vielleicht in Ausnahmen einen anderen Weg geht. Aber es ist nicht Gottes Wille. Das muss man klar und deutlich sagen. Das steht in der Bibel eindeutig anders. Und wir sollten ja deshalb darum auch wirklich bewusst beten, dass Herr, dein Wille in meinem Leben auch heute geschieht. Denn auch gerade als Mann und Frau in einer Ehe sind wir abhängig von der Gnade Gottes, dass das ein Leben lang hält. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das müssen wir uns einfach mal vor Augen führen. Aber hier steht es klipp und klar. Ohne Wenn und Aber, Gott will, dass ihr heilig lebt. Im 5. Kapitel im Thessalonicher Brief ist ein anderer Punkt, wo der Wille Gottes ausgedrückt wird. Vers 18. Dankt Gott unter allen Umständen, das alles will Gott von euch und das hat er euch durch Jesus Christus möglich gemacht. Das ist so ein Stück weit Zusammenfassung dessen, was Paulus vorher geschrieben hat, unter anderem das, wo wir gerade drüber nachgedacht haben, Kapitel 4, wo es um die moralischen, ethischen Dinge in dem Bereich der Sexualität und dem geht. Aber es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer Dinge, die folgen da noch. Und dann sagt er zum Schluss, dankt Gott unter allen Umständen. Das alles will Gott von euch. Das heißt, ihr lebt in einer Gesellschaft, wo viele dieser moralisch-ethischen Grundsätze Gottes, die seinen Willen dann wieder ausdrücken, über den Haufen geworfen werden. Und ihr seid so die Außenseiter, die ewig Gestrigen, weil ihr euch noch an die alten Dinge halten wollt, die irgendwo in der Bibel stehen. Dankt Gott dafür, weil das führt zu einem erfüllten Leben. Gott will das so. Und Petrus schreibt es mal im 1. Petrus 2, Vers 15. Denn Gott will, dass ihr durch gute Taten das dumme Gerede unwissender Menschen zum Schweigen bringt. Finde ich eine klasse Aussage. Gott will, dass ihr durch gute Taten, also dadurch, dass ihr euch nach den Hinweisen, nach dem Willen Gottes in eurem Leben richtet, sozusagen, das dumme Reden unwissender Menschen zum Schweigen bringt. Ja, diese Menschen, die heute nach anderen moralischen Maßstäben leben, die kennen Gott nicht. Und im Gedankengang der Bibel sind sie letztendlich dadurch unwissend. Obwohl sie vielleicht einen Doktor- oder Professortitel tragen. Ja? In Bezug auf Gott sind sie unwissend. Das ist das Interessante, wenn wir jetzt die Sprüche wieder von Salomo lesen, sage ich mal. Da wird uns Weisheit als etwas ganz anderes vorgestellt. Nicht etwas, was ich durch viel Lernen und Aneignen von Wissen und von Fachliteratur und so weiter mir erahne, sondern Weisheit ist etwas, was ja mit der Ehrfurcht vor Gott zu tun hat. Und das möchte Gott, dass das in unserem Leben sichtbar wird. Wichtig ist also, niemand sollte denken, dass Gott ihm persönliche Führung schenkt und bei Entscheidungen hilft, wenn er nicht mit Hilfe des Herrn das tut, was Gott eigentlich schon längst klar geäußert hat. Das heißt, wir können nicht in einer Situation darum beten, Herr, zeige mir deinen Willen, wenn das schon schwarz auf weiß in der Bibel steht. Dann wird Gott immer wieder sagen, hier, da steht's doch, lies es doch. Wenn mir das nicht passt, dann versuche ich einen Ausweg zu finden, weil es nicht in meinen Willen hineinpasst. Ja? Und dann kommt manchmal so ein Gebet, ja Herr, ich frage ja nach deinem Willen, gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit? Die gibt es bei Gott nicht. Ja? Wenn er etwas klar geäußert hat, dann ist das klar. Und deswegen sollte man bei manchen, gerade bei ethischen Fragen, und das habe ich wiederholt erlebt, dass Menschen dann kommen und sagen, ja, wenn du sagst, da steht's doch klar und deutlich, ja, aber vielleicht hat Gott ja noch einen anderen Weg für mich, einen anderen Willen für mich. So ist Gott nun mal nicht. Das müssen wir kapieren. Wenn er einen Weg hat, dann hat er sich festgelegt. Und das kann durchaus schwerfallen, das wirklich dann als Willen Gottes für sein Leben auch zu akzeptieren. Ich will da keine Urteile drüber sprechen, steht mir auch gar nicht zu, aber es ist gut, sich das immer wieder neu vor Augen zu führen. Also diese ethische Wille Gottes sind also Grundsätze, die er verbindlich uns in seinem Wort mitteilt. Da gibt es also wirklich kein Wenn und Aber. Wenn ich Gott gefallen möchte, dann ist das der Maßstab für mein Leben. So, und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt noch. Ja, der lenkende Wille Gottes, da wo es um mein ganz persönliches Leben geht. So in alltäglichen Entscheidungen, aber auch in ganz wichtigen Entscheidungen meines Lebens, wo es um die Ausrichtung für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte sogar geht, wo ich sage, Herr, ich möchte wissen, ob das der Weg ist für mich. Und ich muss zugeben, das ist der schwierigste Teil, Gottes Willen zu erfüllen. Wie gesagt, das eine, die Souveränität Gottes, der souveräne Wille Gottes, der ist einfach da, den muss ich akzeptieren. Da nützt mein Intellekt nichts, weil das sprengt eh meine Vorstellungsvermögen, sage ich mal. Der zweite ist dieser ethische Wille Gottes, der steht schwarz auf weiß in Gottes Wort, gültig für alle Zeiten. Kann ich nicht dran rumdeuten und sagen, damals war das ganz anders, dass die Gesellschaftsform wie heute. Dann hätte Gott das reingeschrieben, hätte das begrenzt irgendwie und sagt, für die Zeit gilt das, aber danach gucken wir mal nach was Neuem. Hat Gott eigentlich nie gemacht. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es darum geht. Herr, ich möchte eine Ausbildung machen. Was ist das Richtige für mich? Herr, ich habe da ein Angebot für einen neuen Job. Soll ich den annehmen? Oder wenn ich noch Single bin, Herr, ich suche eigentlich den Partner für mein Leben. Wer ist es denn jetzt? Ja, ich bin da so richtig verknallt in jemanden, aber irgendwie funktioniert es nicht, der reagiert nicht. Mach du doch was. Solche Hilfen, die wir uns dann manchmal wünschen, die fallen für gewöhnlich nicht als irgendeine Erleuchtung vom Himmel, sondern sie fordern uns. Dafür hat Gott uns auch einen Kopf gegeben. Der ist nicht nur oben drauf, damit es nicht reinregnet, sondern damit wir auch denken können. Und das ist das Entscheidende. Gott ist ein Gott, der uns so geschaffen hat, dass wir auch Entscheidungen treffen können, wenn wir eine Situation erfassen, sie analysieren, darüber nachdenken. Und in manchen Situationen ist es so, wenn man eins und eins zusammen erzählt, dann kommt automatisch zwei raus. Manche sind nicht so eindeutig, da gibt es hochkomplizierte Rechenformeln, war mir schon früher ein Graus, obwohl ich mal irgendwann Ingenieur geworden bin, aber es gibt Dinge, die schon sehr, sehr komplex sind, und so ist es manchmal mit diesem lenkenden Willen Gottes. Aber auch dazu finden wir Bibelverse. Und einer ist mir im Leben eigentlich immer wieder ganz wichtig gewesen. Der steht im Römer Kapitel 12. Gott möchte, dass wir prüfen und er fordert uns heraus, dass wir nachdenken. Prüfend nachdenken über die Situation, wo ich gerne den Willen Gottes erkennen möchte. Römer 12, Vers 2, ich lese wieder nach der NE-Übersetzung. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziele führt. Es ist ein, ich möchte es mal so ausdrücken, ein globaler Vers, der hier genannt wird. Da steht es nicht, wenn du deine Berufswahl treffen möchtest, dann ist es doch klar, dass du deinen Papa fragst und er sagt dir dann, was du werden sollst. Nein, das ist ein globaler Vers, der in all diesen Situationen Anwendung finden sollte. Als erstes, nicht nach den Maßstäben dieser Welt, der Gesellschaft. Da geht es zum Beispiel jetzt wieder um das Beispiel, wenn ich meine Berufswahl treffen will, möglichst Kohle machen, ja? Gut verdienen, möglichst sichere Zukunftsperspektive, möglichst Karriere machen, möglichst so einen Beruf wählen, wo du Ansehen bekommst. All solche Dinge sind da irgendwo wichtig in unserer Gesellschaft. Heute mit etwas über 60 Jahren würde ich sagen, alles Blödsinn. Gut, wir müssen davon leben können, möglichst gut auch leben können, von dem Verdienst, der möglich ist, auch zu überlegen, wo geht es in Zukunft hin mit der Entwicklung und so weiter, mit Dingen, gibt es eine gewisse Zukunftsperspektive. Es wäre heute wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig gut, in eine Technik hineinzugehen, zum Beispiel, wo Dieselmotoren entwickelt werden. Wobei ich das auch noch nicht am Ende sehe, aber ist egal. Also es gibt immer so Überlegungen, die durchaus da sind. Aber wir sollten uns nicht nach diesen Karrieremaßstäben dieser Welt zum Beispiel richten, sondern lass die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuert werden. Also wieder neu ausrichten auf den grundsätzlich ethischen Willen Gottes. Da geht es dann um Nächstenliebe. Da geht es aber auch, dass wir uns unsere Arbeit zum Beispiel so ausführen sollen, dass sie vor Gott Bestand hat, also dass wir nicht nur für unseren Chef ein gutes Ansehen haben, sondern dass Gott dadurch geehrt wird, auch wenn wir in einer vollkommen weltlichen Umgebung unseren Job machen, sollte es trotzdem so sein, dass die anderen sagen, Mensch, du machst es aber wirklich gut. Und dann kann man sagen, ja, weil ich mach's für Gott letztendlich. Ja. All solche Geschichten sind wichtig. Und dann kommen die Prüfungskriterien. Als erstes, ist es gut? Was bedeutet das? Ist es gut? Es muss etwas Gutes sein. Und etwas Gutes kann nur das sein, wenn es diesem ethischen Willen Gottes, den wir an vielen Stellen in der Bibel ja finden, auch entsprechend ist. Wenn ich zum Beispiel nach meinem Lebenspartner Gott frage und sage, ist das die Frau für mein Leben? Und ich weiß genau, dass sie kein Christ ist, dann wird Gott mir sagen, das ist nicht gut. Ja? Da brauche ich nicht noch die zweite Bibelstelle dazu nehmen, dass wir nicht am ungleichen Joch ziehen sollen, sondern das ist so der typische Fall, da steht es schwarz auf weiß in der Bibel, das ist nicht gut. Und somit würde schon beim ersten ein Minus dahinter fallen. Ja? Also kann nicht Gottes Wille sein eigentlich. Das nächste Kriterium, ob es Gott gefallen würde. Also die Entscheidung, die ich dann zu treffen habe, und die nimmt mir Gott nicht ab, diese Entscheidung, die sollte Gott gefallen. Auch da wieder ganz praktisch, wenn ich jetzt frage, ist der neue Job, der mir da angeboten wird, das Richtige für mich? Dann gibt es verschiedene Punkte, wo ich vielleicht dran festmachen kann, das könnte Gott gefallen, wenn ich diesen Job annehme. Zum Beispiel, wenn dieser Job mir auch Freiraum lässt für Dinge, die Gott mir an anderen Punkten als Aufgabe stellt, wenn er mir Zeit für die Familie lässt, wenn er mir Zeit für die Gemeinde lässt, dann kann so ein Job durchaus auch Gott gefallen. Wenn ich in diesem Job nicht Dinge tun muss, die auch wieder gegen den ethischen Willen Gottes widersprechend ist. Das ist so auch heute manchmal grenzwertig, dass wir in unserem Beruf herausgefordert werden, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen. Wenn ich sowas entdecke, dann muss ich gleich sagen, Minus. Das ist oder kann nicht Gottes Wille für mich sein. Ja? Wir merken, also diese Prüfkriterien, die sind zwar allgemein gefasst, aber wenn ich sie ehrlich und bewusst checke, dann entdecke ich Dinge, wo ich sagen kann, ja, Strich dahinter, ja, Häkchen hinter, Häkchen hinter, Häkchen hinter. Irgendwann schaltet die Ampel auf grün. Dann könnte das der Weg sein, wo ich eine gute Entscheidung treffen darf, wo ich merke, dass Gott mich in diese Richtung lenken möchte. Und der dritte ist, ob es zum Ziel führt, ist ein Prüfkriterium. Das heißt, es muss uns auch ja letztendlich geistlich voranbringen, möchte ich es mal so allgemein wieder ausdrücken. Denn der Wunsch Gottes ist, dass wir als Kinder Gottes mehr und mehr von unserem Vorbild, von dem Herrn Jesus geprägt werden und ihm ähnlicher werden. Und Gott war ja so genial, dass er selbst Mensch geworden ist und als Mensch auf dieser Erde in der Person des Herrn Jesus gelebt hat. Also wir haben schon auch klare menschliche Vorstellungen von einem Gott wohlgefälligen Leben. Können wir in der Bibel nachlesen, so wie Jesus gelebt hat in den Evangelien. Ja? Und da möchte Gott, dass wir diesem, seinem Sohn immer ähnlicher werden. Also das ist eine geistliche Perspektive. Das heißt, wenn das geschehen kann, dann führt mich das auch dem Ziel näher. Wir merken also, Gottes Wille für mein persönliches Leben, diesen lenkenden Willen Gottes zu erkennen, ist nicht einfach. Haben wir, denke ich, alle schon erlebt. Aber wir können anhand dieser Punkte letztendlich auch ein Stück weit selber dazu beitragen, dass dann, und irgendwann muss ich ja eine Entscheidung treffen, dass dann, wenn ich die Entscheidung treffe, ich eine gute Entscheidung treffen kann und mir dann auch eigentlich sicher sein darf, ja, das ist jetzt Gottes Wille, dass ich diesen Weg, diese Richtung einschlage. Die Entscheidung, wie gesagt, nimmt dir niemand ab. Gott wird niemals dir jetzt einen Zettel vom Himmel runterfallen lassen, da steht drauf, okay, nimm diesen neuen Job an oder lehn ihn ab. Andererseits, ich kann es aus der persönlichen Erfahrung, zum Beispiel gerade wenn es um Jobsachen geht, habe ich immer wieder mehr gemerkt, da wo ich mir dann nicht ganz sicher war, habe ich Gott wirklich darum gebeten, grünes Licht oder rotes Licht. Und ich habe es erlebt, dass ich, ja, obwohl ich eigentlich dachte, das ist Gottes Weg, die Ampel auf einmal auf rot geschaltet wurde. Also Gott mich dann letztendlich auch bewahrt hat, eine falsche Entscheidung zu treffen. Ich glaube und bin überzeugt davon, dass Gott uns davor auch bewahrt, wenn wir es wirklich ganz ernsthaft fragen und wenn wir diese Prüfungskriterien durchgehen. Und auch da treffen wir letztendlich eine subjektive Entscheidung, also eine Entscheidung, die auch von meinem Empfinden geprägt ist. Dass aber dann, wenn ich ernsthaft sage, Herr, ich möchte das tun, was du willst, dass Gott mir dann auch letztendlich irgendwo hilft, den richtigen Weg zu gehen. Und sollte ich mal den falschen Weg gehen, wird Gott mich aber auch wieder zurückbringen. Auf den richtigen Weg, da bin ich auch überzeugt von. Noch ein kleines Beispiel dazu, wo die Bibel uns auch klare Dinge zeigt, ist die Partnerwahl. Dieses Beispiel möchte ich ganz kurz einfach mal erwähnen, dass Gott uns bei der Entscheidungsfindung auch sehr viel Freiheit einräumt. In 1. Korinther 7 ist so ein Satz, der uns das, denke ich, deutlich macht. 1. Korinther 7, Vers 39. Da heißt es, eine Frau ist frei zu heiraten, wen sie will. Es muss nur in der Verbindung mit dem Herrn geschehen. Das ist das typische Beispiel. Gott sagt nicht irgendwo ganz konkret, du kannst nur einen Mann heiraten, der dann auch aus der Brüderversammlung kommt. Von den Baptisten ist schon kritisch so ungefähr oder sonst irgendetwas. Um es mal so ja, ein bisschen plastisch zu zeichnen. Sondern du bist dann frei in deiner Entscheidung. Nur es muss in der Verbindung mit dem Herrn Jesus geschehen. Und da kommen dann wieder die anderen Kriterien, die ich eben schon mal genannt habe, mit hinein. Gott stellt also für alle unsere Entscheidungen, die wir so wegweisen. Ich glaube, das ist einfach eine kostbare und wertvolle Hilfe. Das heißt, ich orientiere mich, ich die Entscheidung treffen und sagen, Herr Jesus, ich habe jetzt eigentlich alles geprüft. Gut ist zum Beispiel auch, dass man sich mit anderen Christen darüber austauscht, ja, die einem vertraut sind, wo man sich vielleicht mal Hilfe holen oder beratschlagen kann. Ja. Und wenn man dann am Ende sagt, Herr Jesus, ich habe das jetzt alles geprüft und ich denke, wenn ich in die Richtung gehe, wenn ich den Job annehme oder wenn ich den Partner nehme oder was auch immer, dann ist es eine Entscheidung, die ich vor dir treffen kann. Und wenn dann nicht irgendwo ein wirkliches Nein von Gott kommt, und ich bin überzeugt, das käme, wenn es nicht richtig ist, dann darf ich davon ausgehen, diese Entscheidungsfindung ist eine gute, entspricht dem Willen Gottes. Wie gesagt, das ist in allen Lebenssituationen eigentlich herausfordernd, selbst bei kleineren Entscheidungen, die man treffen muss. Also wenn du in deinem Job eine Entscheidung treffen musst, kaufe ich die Maschine oder kaufe ich die Maschine oder solche Dinge. Auch da können wir um Weisheit von Gott bitten und dürfen auch sicher gehen, dass Gott uns auch da, wenn wir es ernst meinen und diese Entscheidung in Verbindung mit unserem Herrn treffen möchten, eine gute Entscheidung treffen können. Gott erwartet also von uns, und das denke ich ist so abschließend das Wichtigste, dass wir Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die aber in Abhängigkeit von ihm getroffen werden. Und dann können wir sagen, Herr, dein Wille geschehe auf Erden wie auch im Himmel. Auch morgen am Montag in meinem Leben. Ja, das sind so Gedanken, die ich zu diesem Willen Gottes für mich persönlich mal ausgearbeitet habe. Irgendwann auch schon mal vor 5, 6 Jahren eine Predigt drüber gehalten habe, aber die mir neu, gerade in Verbindung mit dem, was wir letzten Sonntag betrachtet haben, wichtig geworden ist, dass wir das nochmal vertiefen. Und ich weiß von uns, dass wir immer wieder in diesen Entscheidungsfindungen stehen, Gottes Willen tatsächlich zu erkennen und ihn dann auch verantwortungsvoll anzuwenden in unserem Leben. Deshalb, es kann niemals etwas Gottes Wille sein, was den Weisungen Gottes widerspricht. Das, was wir zum Beispiel schwarz auf weiß in der Bibel sehen, lesen, das ist Gottes Wille. Und da gibt es kein Wenn und Aber, das ist richtungsweisend. Und es gibt auch keine persönliche Führung gegen Gottes Wort. Auch das muss eindeutig klar sein und wichtig sein. Und wenn wir diese ganzen Dinge betrachten, dann denke ich, dürfen wir ja frohen Mutes den Weg gehen. Gott nimmt uns nicht die Entscheidung ab. Manchmal ist das schwierig, das richtig oder auszukämpfen oder auszuüberlegen und so weiter. Aber irgendwann müssen wir entscheiden. Aber da dürfen wir gewiss sein, wenn wir es in dieser Abhängigkeit mit Jesus tun, dann wird es in der Regel auch eine gute Entscheidung sein.